Jeden Tag kommen Journalistinnen und Journalisten hier ins Studio und helfen uns dabei, die Welt besser zu verstehen. Aus allen Perspektiven. Sie erzählen, sie erklären, sie analysieren. Sie nehmen uns mit. Sie machen das so, wie sie sonst auch arbeiten. Ausgewogen, genau, unabhängig. Sie stehen für das, was wir hier jeden Tag machen. Beim Tagesanzeiger, bei den Berner und der Basler Zeitung. Qualitativ guter Journalismus.
Vielstimmig
statt eintönig.
Heute bei Apropos, der Konflikt zwischen den USA und Venezuela.
I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead.
Es ist eine schleichende Eskalation. Man kann sie seit ein paar Monaten beobachten. Die USA gehen immer offensiver gegen Venezuela vor.
That's exactly what these foreign terrorist organizations are. And so we will track them, we will map them, we will network them, and we will hunt them and kill them, because they're trying to and they are killing and poisoning the American people.
Die USA verschärfen den Konflikt mit Venezuela. US-Präsident Trump hat eine Blockade aller mit Sanktionen belegten Öltanker angeordnet, die das Land anlaufen oder verlassen.
Der Donald Trump hat Militärpräsenz in der Karibik massiv ausgebaut. Immer wieder werden Boote von mutmaßlichen Drogenschmugglern versenkt und erst kürzlich hat die USA den ganzen Öltanker von Venezuela beschlagnahmt. Es ging dabei um den Kampf gegen Terroristen und den Kampf gegen den Drogenschmuggel, sagen die USA. Die Amerikaner haben nur das venezolanische Öl im Sinn und wollen ihn darum absetzen, sagt der Präsident von Venezuela, der Nicolas Maduro. Welche Version ist näher bei der Wahrheit? Gibt es eine Möglichkeit, den Konflikt noch zu entschärfen? Oder ist die finale Eskalation nicht mehr aufzuhalten? Und warum erinnert das alles gewisse Leute an den Zweiten Irakkrieg? Das fragen wir heute unsere USA-Korrespondentin Charlotte Walser in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel und der Berner Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Charlotte.
Hallo Philipp.
Charlotte, ich würde gerne mit den Basics anfangen. Wir dürfen apropos selten über Venezuela reden. Was ist das für ein Land? Wie gross ist es? Wie mächtig? Wer regiert?
Venezuela ist ein südamerikanischer Staat an der Karibikküste, der an Brasilien grenzt, an Guyana und an Kolumbien. Die Hauptstadt ist Caracas und Venezuela hat über 30 Millionen Einwohner. Seit der Bolivarischen Revolution von 1999 ist Venezuela sozialistisch ausgerichtet und seit 2013 regiert Nicolas Maduro.
Seit mehr als 10 Jahren ist Nicolas Maduro an der Macht. Was ist er für ein Präsident?
Er ist ein Politiker von der Vereinigten Sozialistischen Partei, also ein Linker. Er regiert autoritär oder ja, man kann sagen diktatorisch eigentlich. Er hat schon probiert, das Parlament abzusetzen, zu gewählen, und es wird ihm auch Wahlfälschung und Korruption vorgeworfen. Die UNO wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, weil er die Opposition gewaltsam unterdrückt. Und die USA werfen ihm auch noch vor, ein Drogenkartell anzuführen. Und er hat in seinem Land eine Wirtschaftskrise verursacht oder mit verursacht. Die Versorgungslage ist zeitweise sehr prekär gewesen oder immer noch.
Ist Venezuela eine Diktatur oder wird das immer noch gewählt?
Es wird schon immer noch gewählt, aber eben, also wie fair die Wahlen ist die andere Frage. Also die meisten Länder haben der Maduro nicht anerkannt als Gewählten, weil sie haben gesagt, es sei Wahlfälschung in Gang gewesen.
Von was lebt das Land?
Vor allem vom Erdöl. Es ist fast vollständig von Erdölexport abhängig und Venezuela hat auch die grössten nachgewiesenen Erdölreserven von der ganzen Welt. Der Preis ist in den 2010er Jahren allerdings kollabiert und das hat auch zur Wirtschaftskrise in Venezuela beigetragen.
Das Öl spielt eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte. Wir kommen auf das zurück. Wir reden heute ja über einen Konflikt zwischen den USA und Venezuela. Wann hat der genau angefangen und wie?
Irgendwie schleichend. Also früher hatten die beiden Staaten ein sehr gutes Verhältnis gehabt, weil amerikanische Firmen haben eigentlich die Erdölwirtschaft in Venezuela aufgebaut und die USA hat nachher auch das meiste Öl gekauft in Venezuela. Also in den 60er und 70er Jahren vom letzten Jahrhundert hat es einen Boom gegeben wegen dem. Und Venezuela hat die USA in der Kuba-Krise unterstützt. Die Beziehung hat sich eigentlich 2002 geändert, wo es einen Putsch gegen Link-Präsident Hugo Chavez hat gegeben, wo nachher überzeugt war, dass Amerika hinter dem Putsch gegen ihn gestanden ist. Der Handel zwischen beiden Ländern ist aber weitergegangen nach dieser Geschichte. Die USA haben Venezuela aber nachher auch vorgeworfen, dass sie die kolumbianische FARC unterstützen. Und ja, die Rhetorik hat sich irgendwie auf beiden Seiten über die Jahre verschärft. 2013 hat Venezuela zum Beispiel Whistleblower Edward Snowden Asyl angeboten, was Amerika natürlich nicht gefallen hat. Amerika hat 2014 nachher Sanktionen ergriffen wegen Gewalt in Venezuela gegen die Opposition. Und 2017 haben sie auch Sanktionen gegen Maduro verhängt. Schon dann hat Trump übrigens gesagt, er ziehe auch militärische Optionen in Betracht.
And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option, if necessary.
2019 haben die beiden Länder nachher die diplomatischen Beziehungen endgültig abgebrochen und die Schweiz hat dann nachher auch ein Schutzmachtmandat übernommen. Und weitergegangen ist nachher, also 2020 ist der Maduro nachher in den USA wegen Drogenschmuggel und Narkoterrorismus angeklagt worden, auch wegen Korruption. Und eben die Wiederwahl von Maduro hat die USA zuletzt 2024 nicht anerkannt. Sie haben dann den González anerkannt als Wahlsieger, der nachher ins Exil ist gegangen. Jetzt im letzten Jahr mit dem Trump an der Macht ist es weiter eskaliert, haben die USA im Frühling und im Sommer Kriegsschiffe vor die Küste von Venezuela geschickt.
Gleich mehrere US-Militärschiffe sind unterwegs in Richtung des südamerikanischen Landes.
Der amerikanische Präsident Donald Trump hat 3 Kriegsschiffe vor die Küste von Venezuela verlegt. Angeblich, um gegen Drogenkartelle und in der Folge Drogenhandel in den USA vorzugehen. Und als Reaktion darauf ruft nun der
Präsident. Die Präsenz von der Navy in der Karibik, die ist recht auffällig. Hast du zu dieser Präsenz ein paar Zahlen und Fakten?
Ja, es sind mehr als 10 Kriegsschiffe dort im Einsatz. Drunter auch der grösste Flugzeugträger USS Gerald R. Ford. Und 15'000 Soldaten sind auch dort vor Ort. Die Operation heisst Southern Spear. Und ja, man kann glaube ich sagen, es ist eine massive militärische Drohkulisse dort.
Und was gibt denn die USA für eine Begründung an, warum die alle dort sind, die Schiffe?
Zuerst haben sie vor allem von Drogen geredet. Also Drogen als Begründung angegeben. Gesagt, venezolanische Boote Drogen schmuggeln. Der Maduro ist ja eben auch wegen Narkoterrorismus angeklagt worden in den USA. Und im Sommer hat es nachher laut Medienbericht einen Beschluss gegeben von der Regierung, wo drin steht, dass die Drogenbanden terroristische Organisationen seien. Und ja, so ist die Rhetorik immer verschärft worden im Verlauf des Jahres.
Dass die USA die Schmuggler als Terroristen anschauen, sieht man auch, wie sie dort vorgehen in der Karibik. Jetzt werden regelmässig Boote versenkt. Weiss man, wie viel genau schon abgeschossen worden sind von den Amerikanern?
Bis jetzt, also Stand heute, sind es 26 Boote und mindestens 99 Menschen sind getötet worden bei den Angriffen.
Und jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber das dürfen die einfach so, auch völkerrechtlich gesehen?
Nein, also Fachleute sind sich da einig, dass das völkerrechtlich unhaltbar ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Also es wird als außergerichtliche Hinrichtungen angeschaut. Wichtig dabei ist, dass die USA ja nicht offiziell in einem Krieg mit Venezuela sind. Also es gibt keinen Beschluss vom Kongress, was müsste geben für einen Krieg. Und die USA können, wenn sie die Boote bombardieren, auch nicht geltend machen, dass sie sich verteidigen, weil irgendeine unmittelbare Bedrohung da ist. Dazu kommt, dass sie keine Beweise haben vorgelegt, dass die Boote überhaupt Drogen transportieren und auch kein Beweis, dass die ums Leben kommen, die getöteten Mitglieder von Drogenkartellen sind. Medien in den USA haben recherchiert, was das für Boote sind oder wer Passagier auf diesen Booten waren. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass es vor allem Fischer sind, die sich etwas dazu verdienen mit gelegentlichen Drogentransporten. Also nicht, dass sie gar, dass es gar nicht wahr wäre, aber es sind nicht irgendwelche Kartellmitglieder. Wenn man das so anschaut, wäre eigentlich das normale Vorgehen, dass man die Boote stoppen und die Besatzung verhaften und auch vor Gericht bringen in einem Rechtsstaat. Und das Gericht würde dann über eine Strafe entscheiden, die wahrscheinlich ja dann nicht eine Todesstrafe wäre.
Der Verteidigungsminister, der Pete Hegseth, der sich selber auch Kriegsminister nennt, dem werden Kill-em-all-Missionen vorgeworfen, gerade in der Karibik. Stimmen die Vorwürfe?
Da geht es vor allem um Angriff vom 2. September. Dort hat es 2 Angriffe gegeben. Im ersten sind 9 Personen auf einem Boot ums Leben gekommen. Und 2 haben überlebt. Die haben sich nachher an einen Teil vom Schiffswrack geklammert, hilflos im Wasser. Und nachher hat es einen 2. Angriff gegeben, wo die beiden nachher auch getötet wurden dabei. Und von dem gibt es ein Video. Ausschnitte davon haben Mitglieder vom Kongress schon gesehen. Und der Kongress verlangt jetzt, dass er das gesamte Video sehen kann. Der Vorwurf steht im Raum, dass das Vorgehen gegen Kriegsrecht verstößt, also dass es eventuell ein Kriegsverbrechen ist, weil die beiden Überlebenden da ja wehrlos im Wasser waren. Und man sicher nicht kann sagen, dass sie irgendeine unmittelbare Gefahr hätten dargestellt. Also, und trotzdem jetzt der 2. Angriff gegeben nachher. Jetzt ist der Kommandant, der den Befehl gegeben für den 2. Angriff, der Bradley, hat sich verteidigt und hat gesagt, die Regierung habe ja eben gesagt, dass die Drogenschmuggler nicht einfach Kriminelle seien, sondern feindliche Kämpfer. Ja, und jetzt steht die Frage im Raum, ob der Hegseth, der Verteidigungsminister oder eben Kriegsminister, dass er so befohlen hat oder nicht. Medien sagen, er habe den Befehl erteilt, es sollen alle getötet werden. Und der Hegseth selber sagt, er habe nicht befohlen, die Schiffbrüchigen zu töten, die beiden.
Der Grund für diesen Angriff sind Drogen, Drogenschmuggel. Wie wichtig ist denn Venezuela im internationalen Drogenhandel? Kann man das sagen?
Eben eher nicht so wichtig. Also das sagen jetzt zumindest Experten, die sich da auskennen, sagen, Venezuela spiele eigentlich eine Nebenrolle in diesem Drogenhandel. Vor allem Drogenfentanyl, wo der Trump ja immer wieder davon redet. Bei dieser Droge stammt der Grundstoff hauptsächlich aus China und wird nachher in Labor in Mexiko verarbeitet. In den USA gelangt die Droge nachher auf dem Landweg, heisst es. Also Venezuela hat mit dem eigentlich so gut wie gar nichts zu tun.
Welche Drogen werden über Venezuela geschmuggelt?
Das ist teilweise Kokain und auch Marihuana, sagen Leute, die sich da auskennen. Wobei Kokain hauptsächlich aus Kolumbien kommt. Dort ist Venezuela auch nicht der Hauptstaat. Aber es wird zum Teil auf dem Seeweg über Venezuela geschmuggelt. Allerdings wiederum vor allem in andere Destinationen als in die USA.
Und das haben wir bisher auch so laufen, jetzt aus amerikanischer Sicht, der Schmuggel über den Seeweg?
Nein, es hat schon immer wieder Massnahmen dagegen gegeben. Also der War on Drugs gibt es ja schon über Jahrzehnte mit verschiedenen Massnahmen und Beschlüssen. Aber dass man die Boote bombardiert, das ist neu.
Du hast vorhin Fentanyl erwähnt, über das schwätzt Trump wirklich am meisten. Er hat auch kürzlich Fentanyl zur Massenvernichtungswaffe aufgestuft.
With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. 200,000 to 300,000 people die every year that we know of. So we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction.
Warum hat er das gemacht?
Ja, schwierig zu sagen. Also, es ist eben so ein bisschen verdächtig vorgekommen. Man hat das Gefühl gehabt, es könnte dann eventuell ein Vorwand sein für einen Angriff. Weil es hat schon Kriege gegeben, die mit dieser Begründung angefangen wurden. Stichwort Irak, wo sich nachher herausgestellt hat, dass Begründung Massenvernichtungswaffen nicht wahr ist gewesen. Vielleicht kann man dazu noch sagen, also normalerweise unter Massenvernichtungswaffen versteht man nukleare, biologische und chemische Waffen eigentlich. Allerdings gibt es offenbar keine allgemein anerkannte völkerrechtlich verbindliche Definition von dem Begriff Massenvernichtungswaffen.
Es sind nicht nur Drogenboote, die abgeschossen werden. Gerade kürzlich hat die USA einen Tanker mit Öl beschlagnahmt. Warum denn das?
Dort hat die USA nachher gesagt, weil das sanktioniertes Öl sei, also den Sanktionen unterliege. Und inzwischen hat Trump auch eine Blockade von allen Öltankern angeordnet, von Venezuela verloren. Er will mit dem der Maduro unter Druck setzen, weil Venezuela ja eben sehr abhängig von diesen Exporten ist.
Jetzt sind wir wieder zurück beim Öl. Wie gross sind denn die Reserven von Venezuela?
Sie sind eben die weltweit grössten Ölreserven, über 300 Milliarden Barrel. Das ist also mehr als in Saudi-Arabien.
Und an wer wird das Öl verkauft?
Der wichtigste Abnehmer ist China. Was vielleicht wichtig ist, auch noch anfangs der 2000er Jahre hat Venezuela die Ölfelder verstaatlicht. Und von dem sind auch amerikanische Firmen betroffen gewesen, die auch die Ölwirtschaft in Venezuela ja eben aufgebaut haben. Es geht aber auch noch an die USA venezolanisches Öl, dank einer Lizenz, die das Unternehmen Chevron hat bekommen, letzten Sommer. Und Venezuela liefert auch Öl an Kuba, wo sowieso ein enger Verbündeter ist.
Heisst denn die USA, blöd gefragt, auf das Öl abgesehen?
Ja, sie haben es auf das Öl abgesehen. Also sie stellen sich irgendwie auf den Standpunkt, dass sie ihr Öl, eben weil ursprünglich mal amerikanische Unternehmen in Venezuela die Wirtschaft haben aufgebaut und nachher verstaatlicht worden sind dort. Venezuela sieht das natürlich anders. Die sagen, es sei ihr Öl. Und inzwischen begründet Trump den Konflikt eigentlich auch mit dem Öl, also auch offiziell und mit der Umgehung von Sanktionen durch Venezuela.
Der Konflikt ist recht vielschichtig, merkt man jetzt. Es geht um Drogen, es geht um Öl. Es geht aber auch um politischen Stil, um die Regierungsform. Der Trump mag den Maduro überhaupt nicht, kann man glaube ich sagen, oder?
Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Er möchte dort einen Regierungswechsel haben. Zwar plädiert Trump ja eigentlich dafür, dass sich die USA möglichst im Ausland nicht einmischen. Also America first und alles andere geht uns nicht so viel an. Aber bei Südamerika macht er irgendwie eine Ausnahme. Also das betrachtet er so wie früher als Teil von seiner Hemisphäre, als Backyard von den USA. Und Trump geht es sicher auch vor allem darum, dass er möchte können Geschäft machen oder dass eben US-Firmen können Geschäft machen in Venezuela. Aber nachher gibt es noch den Außenminister, den Marco Rubio, der in dieser Sache eigentlich als treibende Kraft gilt und er hat noch andere Motive. Er stammt aus einer exilkubanischen Familie und möchte darum den Sturz von Maduro und einen Regierungssturz in Kuba. Und nachher gibt es noch den Trump-Berater Stephen Miller. Scheinbar hat er auch eine wichtige Rolle gespielt in dieser Eskalation, sagen zumindest US-Medien. Und ihm geht es mehr um Migration oder um die Möglichkeit, Leute auf Venezuela zu deportieren.
Die Antipathie funktioniert glaube ich auch gegenseitig, oder? Der Maduro hält wahrscheinlich nicht so viel von Trump.
Ja, und das kann man so sagen. Ja, der Maduro hat schon früher eine anti-amerikanische, anti-imperialistische Rhetorik gehabt. Er hat auch immer wieder probiert, die USA für alle Probleme von seinem Land verantwortlich zu machen, eben zum Beispiel für die Wirtschaftskrise in Venezuela.
Was glaubt denn Maduro, warum er so viele Probleme mit den USA hat?
Vor kurzem hat er verlauten jetzt zeigen sich die wahren Gründe für all das. Es ginge nicht um Drogenhandel und nicht um Demokratie und auch nicht um Menschenrechte, sondern es ginge wie immer nur um Bodenschätze und das Erdöl. Und das gehöre ausschließlich dem Volk von Venezuela.
Wenn du die ganze Geschichte angeschaut hast, die bisherige Eskalation, wie wahrscheinlich ist es denn, dass irgendwann die USA tatsächlich auch an Land eingreifen?
Es ist schwer zu sagen, aber ja, ausgeschlossen ist es auch nicht. Man hat im Moment schon den Eindruck, es laufe auf das raus. Und Trump hat auch selber neulich zu Reporter im Oval Office gesagt, jetzt starte ich etwas an Land, das werde ich jetzt anfangen.
But we knocked out 96% of the drugs coming in by water. And now we're starting by land. And by land is a lot easier. And that's going to start happening. And we're not going to have people destroying our youth, destroying our families. Thinking about youth, everybody.
Auf dem Wasser sind wir ja erfolgreich gewesen.
Du hast vorhin den Zweiten Irakkrieg erwähnt, der 2003 angefangen hat. Wie ähnlich sind sich die zwei Situationen, jetzt in Venezuela und damals im Irak?
Es gibt schon gewisse Parallelen, also vor allem in der Rhetorik von denen und von heute gibt es Ähnlichkeiten. Neulich hat der Jon Stewart, der Komiker von der Daily Show, hat so Videoausschnitte gezeigt von denen, vor dem Irakkrieg und von heute und hat das verglichen. Und dort hat es frappierende Ähnlichkeiten gegeben. Also eben die ganze Rhetorik von Terrorismus und Drogenband und allem.
Und Massenvernichtungswaffen, oder?
Genau, das hat dann ja eben auch geheissen, der Irak habe Massenvernichtungswaffen. Eigentlich war das der Vorwand für einen Angriff. Und heute weiss man aber, dass das nicht gestimmt hat. Und das ist eben natürlich schon in Sinn gekommen, wo der Trump eben neulich hat gesagt, Fentanyl sei eine Massenvernichtungswaffe. Aber es könnte auch sein, dass das einfach nur Rhetorik ist, also dass er mit dem den Druck auf Maduro erhöhen
will. Wir wissen nicht genau, was der Trump als nächstes macht. Das ganze Verhalten von ihm ist recht erratisch. Jetzt, angesichts von dem, wie realistisch ist denn eine weitere Eskalation in Venezuela?
Ja, eben auf der einen Seite hat Trump ja selber angedeutet, es werde dann noch mehr kommen und hat sogar explizit gesagt, an Land. Und es ist ja auch so viel militärische Präsenz vor dieser Küste, also die 15'000 Soldaten und die 10 Schiffe. Man kann sich irgendwie fast nicht vorstellen, dass die einfach jetzt dort bleiben, ohne etwas zu machen. Aber auf der anderen Seite, der Trump möchte ja unbedingt den Friedensnobelpreis und da macht sich ein Angriff eigentlich nicht so gut. Und das bisherige Vorgehen beim Versenken von diesen Booten muss man auch noch sagen, dass das stösst in den USA schon auf Kritik, und zwar auch bei den Republikanern. Die stellen dort auch Fragen dazu. Im Moment sieht es eher so aus, als würde der Trump den Maduro vor allem mit anderen Mitteln wollen, zum Rücktritt zwingen, also mit wirtschaftlichen eben, mit Blockaden von diesen Erdölexporten. Vielleicht sind die Drohungen nur Rhetorik, aber ja, es ist schwierig zu sagen. Der Trump spielt auch gerne mit dem, mit seiner eigenen Unberechenbarkeit. Also ja, ich weiss es nicht.
Danke, Charlotte.
Merci dir, Philipp.
Und schöne Weihnachten in den USA.
Danke, gleichfalls.
Das war es. Unsere Folge zum Konflikt zwischen den USA und Venezuela. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.